bisschen länger wird. Keine Angst, wir werden nicht überziehen. Wir sind gut in der Zeit. Aber einfach, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Gott hat mir da heute, glaube ich, auch was aufs Herz gelegt, was echt wichtig ist für uns als Gemeinde. Und da möchte ich euch eine Reihe von Gedanken mit auf den Weg geben. Und das heutige Thema, der Thomas hat es ja schon angekündigt, es wird um Gebet gehen, ist auch was, was uns gerade momentan im Leitungsteam bewegt. Als wir uns das letzte Mal getroffen haben im Leitungsteam, da haben wir unter anderem auch über die Frage gesprochen, wo wir so Bereiche in unserem Gemeindeleben sehen, die einfach eine zentrale Rolle spielen. So in dem Sinne, dass man wirklich sagen kann, naja, also von diesen Bereichen hängt einfach auch einiges andere ab, was in der Gemeinde passiert oder eben nicht passiert. Und wir haben gemerkt, so ein Bereich, wo wir eigentlich ziemlich schnell einen Konsens hatten im Team, ist das Thema gemeinsames Gebet. Wir empfinden, dass es wirklich so ein Schlüsselbereich ist bei uns in der Gemeinde, ob wir gemeinsam beten oder ob wir das nicht tun, weil davon einfach manches abhängt, was geistig gesehen möglich ist oder möglicherweise auch nicht passiert. Jetzt weiß ich nicht, wie es dir persönlich so geht, wenn du das Stichwort gemeinsames Gebet hörst. Es gibt ja manche Leute, die sind da total begeistert, haben eine große Leidenschaft dafür. Und es gibt andere Leute, für die ist das eher so ein bisschen, naja, was Zähes, hat was mit Pflicht zu tun. Ja, gehört halt auch dazu, ist schon irgendwie wichtig. Aber so die Vorstellung, jetzt irgendwie zu einem Gebetstreffen zu gehen, löst jetzt so innerlich nicht gerade die reine Freude und Begeisterung aus. Mir selber geht das so, dass ich diese beiden Positionen super gut nachvollziehen kann. Für mich war das viele Jahre lang so, dass dieses Thema Gebet was war, wo ich empfunden habe, das ist was wirklich Wichtiges. Und gleichzeitig habe ich aber auch für mich selber ganz subjektiv empfunden, es ist auch was ganz schön Mühsames. Muss sein, ist wichtig, aber ich könnte jetzt nicht von mir sagen, dass ich jetzt irgendwie große Lust hätte, zu irgendwelchen Gebetstreffen zu gehen. Und als ich dann Anfang 2009 hier die Leitung der Gemeinde übernommen habe, da habe ich dann eben schon angefangen, auch regelmäßig zu unseren Gebetstreffen zu gehen und auch zu Gebetstreffen über unsere Gemeinde hinaus, einfach weil ich gesagt habe, ja, das gehört halt auch dazu. Und wenn ich da heute zurückgucke, nach fast 9 Jahren, würde ich sagen, also Gebet ist immer noch nicht so, wie soll ich sagen, mein Gabenschwerpunkt. Es gibt ja manche Leute, die können ohne Probleme aus dem Stand weg 3-4 Stunden am Stück durchbeten, bei sich allein im stillen Kämmerchen und haben da echt Freude dabei. Ganz so ist es nicht bei mir. Aber ich kann sagen, ich habe echt auch in diesen 9 Jahren Dinge entdeckt im Gebet, wo ich sage, es ist nicht nur wichtig, das wusste ich ja schon vorher, sondern ich habe Dinge entdeckt, wo ich sage, es ist mir heute echt wertvoll, das ist was, wo sich für mich bei dem Thema gemeinsamen Gebet wirklich auch Freude verbindet und wo ich denke, also wenn ich mal eines Tages, aus welchen Gründen auch immer, kein Gemeindeleiter mehr bin, bin ich mir aber trotzdem ziemlich sicher, ich würde weiterhin zu irgendwelchen Gebetstreffen gehen, um mit anderen gemeinsam zu beten, weil ich eben, wie gesagt, echt gemerkt habe, das ist was mir Freude macht, was mir wertvoll ist, was mir was gibt für mein eigenes Leben auch. Und ich möchte heute euch einfach so ein paar Dinge weitergeben, die ich da für mich entdeckt habe im Gebet. Wenn du heute hier bist und vielleicht sagst, mir geht es auch ein bisschen so, dass ich das ein bisschen eine mühsame Geschichte finde, irgendwie nicht so die Riesenmotivation spüre, zu sowas hinzugehen, dann hoffe ich einfach, dass dir die heutige Predigt vielleicht auch im besten Fall so ein bisschen Lust macht, dich nochmal neu auf dieses Thema gemeinsam beten einzulassen. Ja, wenn man so durch die Bibel durchblättert, dann stellt man fest, wenig überraschend, dass es natürlich eine ganze Reihe von Stellen gibt, die uns dazu ermutigen zu beten, die auch nochmal unterstreichen, dass Gebet eine wichtige Sache ist. Also sprich, man hat als Prediger einen bunten Strauß von Versen, zwischen denen man da wählen kann. Es gibt eine Stelle, die mir persönlich besonders gut gefällt im Zusammenhang mit Gebet. Weil das so eine Stelle ist, das ist eine Geschichte, die dort erzählt wird, und da wird wirklich in dieser Geschichte deutlich, wie viel Kraft eigentlich im Gebet steckt. Es wird wirklich deutlich, was für ein Herz Menschen haben, die wirklich sich im Gebet in die Gegenwart Gottes begeben, was eigentlich auch diese Herzenshaltung ist, die Gott dort sucht an dem Punkt. Und es ist auch einfach eine spannende Geschichte. Es liest sich gut, ist toll zu sehen, was dort alles passiert. Und Thomas hat es schon angedeutet, es geht um die Geschichte von Nehemia. Habe ich mal vor 7 Jahren eine komplette Predigtreihe drüber gemacht, über das Buch Nehemia. Heute möchte ich einfach mal über diesen Aspekt des Gebets sprechen. Ich möchte euch ganz kurz in die Geschichte reinnehmen von Nehemia. Worum geht es eigentlich? Historisch gesehen, nachdem König Salomo gestorben ist, ist ja das Reich Israel zerfallen in 2 Reiche. Es gab zum einen das Nordreich Israel und das Südreich Juda, wo auch Jerusalem dazugehört hat. Und im 6. Jahrhundert vor Christus ist dieses Südreich Juda von Babylon erobert worden. Die Oberschicht ist verschleppt worden nach Babylon und eigentlich hat damit dieses Reich Juda aufgehört zu existieren. Und wir lesen dann in der Bibel, dass ungefähr 140 Jahre später ein Nachkomme dieser verschleppten Juden, eben der besagte Nehemia, Mundschenk des persischen Königs war. Warum der persische König? Die Perser hatten inzwischen Babylon wiederum erobert. Die Details interessieren uns jetzt hier nicht. Auf alle Fälle, dieser Mann hat die Karriere gemacht als Jude und hatte sozusagen den direkten Draht zum persischen König, der eben zugleich auch Herrscher über das Gebiet war, in dem Jerusalem lag. So, und jetzt beginnt Nehemia seinen Bericht im 1. Kapitel mit folgenden Worten. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr sie aufschlagen. Nehemia 1 ab Vers 1. Dort schreibt Nehemia: Dies sind die Erlebnisse Nehemias, des Sohns Hakaljas, im Monat Kislev des 20. Jahres, das ist das Jahr 446 vor Christus, hielt ich mich in der Burg Susa auf. Da bekam ich Besuch von Hanani, einer meiner Brüder, und einigen Männern aus Juda. Ich erkundigte mich nach den Juden, welche die Gefangenschaft überlebt hatten, und fragte nach Jerusalem. Sie antworteten mir: Die Leute, die in die Provinz Juda zurückgekehrt sind, leben in großer Not und Bedrängnis. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt noch in Trümmern und die Stadttore sind verbrannt. Also ziemliches Elend dort in Jerusalem, und Nehemia beschließt daraufhin, dass er beim König vorsprechen möchte und um Erlaubnis bitten möchte, diese Mauer von Jerusalem wieder aufzubauen, einfach damit die Bewohner nicht mehr den Angriffen und Feindseligkeiten ihrer Nachbarn schutzlos ausgeliefert sind. Und das Ganze ist eine Erfolgsgeschichte. Es gibt eine ganze Menge Hindernisse. Wie gesagt, ist eine spannende Geschichte. Aber am Ende gelingt es mit und durch Gott, diese Mauer tatsächlich wieder aufzubauen. Und es beginnt, ja, kann man schon sagen, ein neues Kapitel, geistlich gesehen, in der Geschichte des Volkes Gottes. So heilsgeschichtlich gesehen kann man sagen, das ist so der Übergang von der Zeit, wo man von den Israeliten spricht, hin zu der Zeit, wo man von den Juden spricht. Also das, was heute das moderne Judentum ist, hat sozusagen, naja, seine Wurzeln ist falsch, aber so einen entscheidenden Punkt in dieser Geschichte rund um Nehemia. Jetzt, was hat das Ganze mit Gebet zu tun? Auch das hat der Thomas schon angedeutet. Als Nehemia hört, wie es den Juden in Jerusalem geht, ist das allererste, was er macht, sich zurückzuziehen und zu beten. Das steht am Anfang von allem anderen. Thomas hat den Vers vorgelesen. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Und so mein erster Aspekt, so der erste Schatz, wenn man so will, den ich im Zusammenhang mit Gebet für mich selber entdeckt habe, hat was mit dieser Haltung zu tun, die Nehemia hier eben auch zeigt. Ich habe das mal so überschrieben mit unsere Sicht und Gottes Sicht. Was ich damit meine ist, eigentlich ist Nehemia ja jemand, dem hätte das ziemlich wurscht sein können, wie es den Juden in Jerusalem geht. Er selber ist gar nicht in Jerusalem geboren, also hat da kein, soll ich sagen, dass er sagt, ich habe da meine Kindheit verbracht oder so. Er hat Karriere gemacht am Hof des persischen Königs, hat seine Schäfchen im Trockenen. Und so rein menschlich gesehen wäre das völlig nachvollziehbar gewesen, wenn Nehemia gesagt hätte, ja, es ist schon sicher tragisch, aber was hat das mit mir zu tun, wie es denen in Jerusalem geht? Und stattdessen lässt er wirklich diese Betroffenheit zu, diese Trauer, diesen Schmerz. Und ich glaube, in einer gewissen Weise hat Nehemia in der Situation auch zugelassen, dass die Sicht Gottes auf die Situation seine Sicht geworden ist. Ich meine, die Juden, die Israeliten sind das Volk Gottes und auch wenn diese ganze Geschichte mit der Eroberung und so auch ein Strafgericht von Gott war, aber ich glaube wirklich, dass Gott darüber getrauert hat, in welcher Situation sich sein Volk befunden hat. Auch wenn der Vergleich so ein bisschen hinkt, aber auch Eltern müssen manchmal Dinge tun mit ihren Kindern oder für ihre Kinder, wo die Kinder vielleicht nicht mit Jubel reagieren und trotzdem ist es irgendwie dran und da bist du aber auch nicht happy drüber als Eltern, wenn irgendwie dein Kind heult, weil es zum Aufräumen verdonnert wird oder was auch immer. Also wie gesagt, der Vergleich hinkt, aber die Tatsache, dass letzten Endes Gott es zugelassen hat, dass Israel erobert worden ist, steht, glaube ich, nicht im Widerspruch dazu, dass Gott wirklich auch darüber getrauert hat, in welchem Zustand sein Volk lebt. Und Nehemia war bereit, diese Sicht Gottes zu seiner eigenen Sicht zu machen. Was ich selber für mich entdeckt habe im Zusammenhang mit Gebet ist, wenn wir Zeit in der Gegenwart von Jesus verbringen, wenn wir wirklich offen und ehrlich mit Dingen zu Jesus gehen und dort die Sachen bewegen, einfach die für uns oben auflegen, dann bekommen wir mehr und mehr ein Gespür dafür, welches Herz und welche Sicht Jesus für diese Dinge hat, die wir dort vor ihm bewegen. Bleibt einfach nicht aus, dass wir mit Jesus dort sozusagen das Herz teilen. Und manchmal kann das ganz schön schmerzhaft sein. Zum Beispiel dann, wenn andere Menschen in Not und Elend leben und ich wirklich glaube, das bricht Gott auch das Herz zu sehen, wie schräg und kaputt unsere Welt immer wieder ist. Und wenn ich offen und ehrlich vor Jesus gehe, wenn ich das einfach mit ihm bewege, wenn ich regelmäßig diese Zeit mit Jesus verbringe, dann kann mir, glaube ich, so die Not und der Zerbruch von meinem Nächsten nicht mehr egal sein. Das wird was mit mir machen, wenn Menschen in meinem Umfeld zerbrochen sind. Und nicht nur irgendwelche guten Freunde oder so. Ich würde mal sagen, das ist ziemlich normal, dass dir das nahe geht, wenn es einem Freund dreckig geht. Ich glaube, wenn wir das zulassen, werden wir das auch immer wieder erleben, dass es uns ans Herz geht, wenn es Menschen schlecht geht, bei denen wir eigentlich theoretisch sagen könnten, naja, ist schon nicht so toll, aber was geht mich das an, wie es dem geht? Also, ich glaube, das kann manchmal ganz schön schmerzhaft sein, wenn wir das zulassen, dass die Sicht Gottes unsere eigene Sicht wird. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich selber das ganz oft erlebe, dass es für mich wirklich einen ganz positiven, ermutigenden Effekt hat, das zuzulassen. Ich merke zum Beispiel oft, wenn ich vor Gott das bewege, was mir Sorgen macht, wovor ich Angst habe, dann beginnen diese Sorgen und Ängste an Macht zu verlieren. Gerade auch Dinge, die ich vielleicht selber menschlich gar nicht kontrollieren kann, weil ich dann mehr und mehr spüre, hey, nicht nur, dass Jesus bei mir ist und ich bin nicht allein gelassen in der Situation, sondern Gott hat da echt auch nochmal eine andere Sicht auf die Dinge, die uns irgendwie riesig und unüberwindlich erscheinen und er als Schöpfer des Universums da drauf guckt und sagt, so groß ist das Problem vielleicht gar nicht. Und dadurch verlieren Ängste und Sorgen an Macht. Und ich merke zum Beispiel, dass es mir besser gelingt, mit Herausforderungen umzugehen. Nicht irgendwie so ein Gefühl zu haben, so, naja, ich bin dem Ganzen halt irgendwie ausgeliefert und ich kleines Opfer, sondern ich merke einfach, bei Jesus bist du nicht irgendwie ein Spielball des Schicksals und es hilft mir, proaktiv mit Dingen umzugehen, die in meinem eigenen Leben herausfordernd sind. Oder ich merke zum Beispiel, dass es eine ganze Menge von Sachen gibt in meinem Leben, für die ich eigentlich echt dankbar sein kann. Besonders, wenn ich irgendwo auch Gebetstagebuch führe und mal gucke, wofür bete ich alles, was bewege ich alles mit Gott. Und ich stelle fest, hey, eigentlich, es gibt viel in deinem Leben, was wirklich gut ist, was schön ist. Und ich merke einfach so, all diese Dinge, das hat eine wirkliche Auswirkung auf mein Leben. Das verändert im wahrsten Sinne des Wortes meine Lebensqualität zum Positiven. Und das ist wirklich ein Schatz, den ich im Zusammenhang mit Gebet für mich selber entdeckt habe. Wenn ich Gottes Sicht auf meine Lebensumstände bekomme, dann hat das ganz, ganz viele positive Auswirkungen auf mein eigenes Leben. Ein Eine zweite Sache, die ich entdeckt habe im Zusammenhang mit Gebet, die habe ich jetzt mal überschrieben mit Gebet als Werkzeug. Was meine ich damit? Also klar, Gebet ist natürlich zunächst mal unser Weg, wie wir Beziehung mit Gott leben. Ich fasse da das Stichwort Gebet auch relativ weit. Also für mich sind jetzt auch, was ich, irgendwelche kreativen Formen von Anbetung oder so, ist für mich auch eine Form von Gebet. Und all diese Dinge sind für uns auch der Weg, eben wie wir Beziehung mit Gott leben. Und diese Beziehung mit Gott, die wir im Gebet leben, das ist ein vollständiger Wert an sich und das ist ein Schatz und es ist spannend und da gibt es mehr zu entdecken, als wir im Laufe eines Menschenlebens irgendwie ergreifen können. Aber Gebet ist gleichzeitig mehr als das. Mehr als eben diese Beziehungspflege mit Gott, die super wichtig ist und die zum Christsein dazugehört wie das Atmen. Als Nehemia zu Gott betet, schreibt die Bibel im Vers 6, Kapitel 1, Tag und Nacht bitte ich dich für die Israeliten, deine Diener, und bekenne dir ihre Sünden, mit denen wir gegen dich schuldig geworden sind. Also sprich, Nehemia stellt sich vor Gott und sagt, Gott, als Angehöriger dieses Volkes tue ich stellvertretend Buße für all die Dinge, die in der Vergangenheit schiefgelaufen sind. Und über dieses Thema stellvertretende Buße können wir jetzt auch einiges sagen, ist gar nicht mein Thema heute. Ich will damit einfach nur sagen, was Nehemia hier tut, hat was mit Autorität und Vollmacht zu tun, die daher kommt, dass er sagt, ich gehöre zu diesem Volk und das gibt mir auch in gewisser Weise das Recht, für dieses Volk vor Gott einzutreten. Es geht um Autorität und Vollmacht. Im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 12 heißt es, all denen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und wenn es darum geht, dass wir Gottes Kinder sind, dann hat es so zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist natürlich, dass wir diese Beziehung zum Vater im Himmel haben dürfen, dass Jesus zu uns sagt, hey, ihr dürft diesen Vater im Himmel Papa nennen oder Vati oder wie auch immer du deinen Vater nennst oder genannt hast. Das bedeutet dieses aramäische Wort Abba. Und das ist der eine ganz wichtige Aspekt. Aber ein anderer ganz wichtiger Aspekt ist auch, dass mit dieser Kindschaft Autorität und Vollmacht verbunden ist. Wir sind in einem sehr realen Sinne Mitglieder der königlichen Familie, wenn du das so nennen willst. Und Jesus geht sogar so weit zu sagen, hey, ihr habt das Recht, in meinem Namen zu sprechen und zu beten. Es lohnt sich mal, so ein bisschen drüber zu meditieren, was das eigentlich heißt. Ich meine, wir sind es oft so gewohnt, Herr, das beten wir halt im Namen von Jesus. Das hat fast vielleicht so ein bisschen was Floskelhaftes manchmal. Aber hey, überleg mal, was das bedeutet. Du hast das Recht, im Namen von Jesus zu sprechen und zu beten. Und in diesem Sinne ist Gebet eben auch sozusagen ein Werkzeug, was uns in die Hand gegeben ist, um im Geistlichen Dinge zu bewegen. Und ich habe für mich bemerkt, das ist eine Entdeckung, die ich gemacht habe, es macht einen echten, spürbaren Unterschied, ob wir dieses Werkzeug benutzen oder ob wir das eben nicht tun. Lasst mich das an einem konkreten Beispiel festmachen. Ich war mal schon vor etlichen Jahren, das war noch vor meiner Zeit, hier in der Vinia Dresden in einem Hauskreis und habe mich da mal mit dem Hauskreisleiter einfach mal so irgendwie getroffen, sind wir ins Gespräch gekommen. Und in diesem Gespräch haben wir festgestellt, eigentlich würden wir uns beide wünschen, dass in diesem Hauskreis mehr geistliche Dynamik ist. War kein schlechter Hauskreis, aber irgendwie haben wir gedacht, mehr von Jesus und irgendwie, ja, dass es ein bisschen mehr knistert, geistlich gesehen, hatten wir beide eine Sehnsucht danach. Und daraufhin haben wir beschlossen, pass auf, wir machen es ab jetzt so, dass wir uns einfach immer eine Viertelstunde, bevor der Hauskreisabend anfängt, schon mal zusammensetzen und wir beten einfach mal 5 Minuten dafür, dass in diesem Hauskreis eine größere geistliche Dynamik reinkommt. Und das Spannende ist, wir haben das dann mehrere Monate so gemacht und wie das immer so ist, manchmal findet es statt und manchmal ist es halt so, dass der eine von beiden krank ist oder mal zu spät kommt oder so und dann findet es eben nicht statt. Und was wir gemerkt haben, ist, es hat wirklich einen Unterschied gemacht, so über die Monate hinweg, ob wir vor so einem Abend gebetet haben und wirklich gesagt haben, wir stellen es unter den Segen Jesus, wir heißen dich willkommen, wir geben dir das Recht zu tun, was immer du möchtest, oder ob wir das nicht getan haben. Und wichtig ist, das will ich echt betonen, natürlich wird jedes Gebet von Gott gehört und jedes Gebet hat eine Wirkung. Aber dort, wo uns Autorität und Vollmacht gegeben ist, um zu beten, da macht das wirklich nochmal einen besonderen Unterschied, ob wir das tun oder nicht. Es macht einen Unterschied, wenn Eltern für ihre Kinder beten. Sozusagen, da ist mehr Autorität dahinter, als wenn irgendjemand für die Kinder betet. So wichtig und gut das ist. Es macht einen Unterschied, ob wir für die Regierung beten, die für unsere Regierung beten, für unsere Stadt, in der wir wohnen, für unser Land, in dem wir leben. Es macht einen Unterschied, wenn Leiter für den Bereich beten, für den ihnen Verantwortung gegeben ist. Es macht einen Unterschied, wenn wir für unsere eigene Gemeinde beten, in die wir reingestellt sind, oder ob irgendjemand für eine Gemeinde betet, in die er eben nicht gehört. Und wie gesagt, das ist dann nicht wertlos oder schlecht oder wird nicht gehört, überhaupt gar nicht. Aber wir haben nochmal eine andere Autorität, wenn wir für Bereiche und Dinge beten, die uns anvertraut sind, wo wir hingestellt sind. Und dann ist es immer noch keine Zauberformel, das ist auch klar, aber es macht wirklich einen Unterschied. Und ich habe für mich gemerkt, diese Entdeckung, dieser reale Unterschied ist was, was das Thema Gebet für mich wirklich spannend macht. Das ist was Faszinierendes, einfach zu merken, hey, krass, da passieren Dinge, Gott gebraucht das. Und deshalb empfinde ich das zum Beispiel als wirklich gut und wichtig, dass wir uns vor dem Gottesdienst treffen, um einfach nochmal kurz miteinander für den Gottesdienst zu beten. Jeder hat sich eingeladen, der ein Herz dafür hat, aber besonders wichtig finde ich das immer, wenn auch die Leute dabei sind, die irgendwie eine Funktion haben in diesem Gottesdienst, uns dort einfach nochmal zusammenzustellen und zu sagen, wir nehmen einfach die Autorität auch als diejenigen, die hier in Verantwortung sind heute im Gottesdienst und beten einfach dafür, dass wir diese geistliche Dynamik haben. Ich bin fest davon überzeugt, es ist nicht egal, ob wir das tun oder ob wir es nicht tun. Und falls es jetzt für dich so ist, dass du irgendwie sagst, so dieses ganze Thema Autorität und Gebet und so ist vielleicht auch ein bisschen was Neues. Ich kann das jetzt hier und heute aus Zeitgründen auch einfach nur anreißen, könnte man jetzt auch manches dazu sagen. Ich hoffe einfach, wenn das für dich neu ist, dass es mir gelingt, vielleicht auch ein bisschen deine Neugier zu wecken bei diesem ganzen Thema. Wie bei so vielem im geistlichen Bereich gibt es natürlich auch zu dem Thema Autorität im Gebet ganz verschiedene theologische Ansätze. Und ich sage auch ganz offen, ich persönlich subjektiv kann nicht mit allen Ansätzen sehr viel. Es gibt Ansätze, mit denen kann ich ganz persönlich nicht sehr viel anfangen. Und die dürfen trotzdem sein. Ich will das gar nicht schlecht reden. Aber gleichzeitig möchte ich dir einfach Mut machen. Es gibt da auch eine ganze Menge, was man wirklich entdecken kann, was gut und wertvoll ist und was auch sehr kompatibel ist. So, wenn du zum Beispiel ähnlich tickst wie ich und sagst, naja, ich schätze halt schon so einen natürlich-übernatürlichen Stil. Auch da gibt es zu diesem ganzen Thema eine Menge zu entdecken, was da sehr gut reinpasst und wo wirklich aber auch Schätze drin verborgen sind. Also Fazit, dieses Gebet als Werkzeug und den Unterschied, den das macht, ob wir dieses Werkzeug benutzen oder nicht, ist so ein zweiter Schatz, den ich entdeckt habe und wodurch für mich Gebet nicht nur was Wichtiges ist, sondern was Spannendes und was Faszinierendes, wo ich mich nicht irgendwie überwinden muss, um mich damit zu beschäftigen, weil ja, es ist einfach spannend. Und schließlich noch ein dritten Aspekt, den ich ansprechen möchte, den habe ich mal überschrieben mit Gebet und Ausdauer. Nehemias sagt ja über sich selber, tagelang trauerte ich, fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Und dann im nächsten Kapitel geht die Geschichte weiter mit einem Gespräch mit dem König und die kommen dann auf Jerusalem und er stellt diese Bitte. Und wenn man das so liest, dann wirkt das erstmal wie, naja, ich habe halt 3,5 Tage gebetet und dann habe ich mit dem König geredet und dann ist das alles durchgeflutscht. Aber tatsächlich ist es so, dass eben durch diese persischen Monatsnamen ist es nicht sozusagen sofort erkennbar. Aber eigentlich liegt zwischen diesen Tagen des Gebets und diesem Gespräch, das Nehemia mit dem König führt, ungefähr ein halbes Jahr. Und ich vermute mal, Nehemia hat wahrscheinlich auch in diesem halben Jahr weiter für dieses ganze Anliegen gebetet, weil das ja was war, was ihn echt umgetrieben hat. Der springende Punkt, auf den ich raus möchte, ist, im Gebet braucht man auch immer mal wieder so ein Stück Ausdauer. Und das finden wir auch immer mal wieder in der Bibel. Wir lesen zum Beispiel im 1. Könige 18, dass Elia von Gott angekündigt bekommt, ich will Regen schicken nach Israel. Und Elia fängt an, für diesen Regen zu beten. Und er muss das aber insgesamt 7-mal tun, bevor dieser Regen dann tatsächlich fällt. Oder wir lesen mal eine Geschichte bei Jesus. Er hat für einen, hier in Markus 8, hat er für einen Blinden gebetet. Und dann sagt der Blinde so, ein bisschen ist schon was getan, hat sich schon getan, aber gut ist es nicht. Und dann hat Jesus nochmal für ihn gebetet und dann ist dieser Blinde vollständig geheilt worden. Und ich denke immer so, hey, wenn Jesus 2 Anläufe gebraucht hat, um für diesen Kranken zu beten, bis der wirklich vollständig geheilt war, dann sollten wir uns nicht entmutigen lassen, wenn wir einmal für jemanden beten und da vielleicht noch nichts passiert ist. Manchmal brauchen wir Ausdauer im Beten. Und ich sage das jetzt auch im Bewusstsein, dass es viele Leute gibt, die wirklich irgendwie ein ganz dringendes und ganz wichtiges Anliegen haben und da vielleicht schon Jahre dafür beten, die vielleicht sogar ein Leben lang dafür beten und irgendwie ist nicht sichtbar, dass da irgendwas passiert, dass Gott irgendwie dieses Gebet hört. Und natürlich ist das auch für solche Leute dann oft echt auch eine geistliche Herausforderung, gerade wenn es was ist, was einem wirklich wichtig ist. Das ist ein ganz eigenes Thema, diese Frage, warum ist es so, dass Gott anscheinend manche Gebete nicht hört? Ich will an der Stelle einfach nur sagen, ich will das jetzt hier nicht wegwischen und sagen, naja, sei da mal halt ein bisschen ausdauernd, sondern das ist wirklich ein legitimer Schmerz. Wer ist mal ein eigenes Predigtthema auch? Also sozusagen fühl dich jetzt nicht irgendwie, wenn es dir so geht, als ob ich dir jetzt sage, naja, da bist du halt nicht ausdauernd genug, wenn du jetzt merkst, ich bin einfach entmutigt und frustriert. Auch diese Gefühle dürfen sein und sind legitim. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir beim Gebet einfach immer wieder dranbleiben müssen. Und wir haben, wie gesagt, auf der einen Seite die Menschen, die vielleicht schon seit Jahrzehnten für irgendwas beten, aber umgekehrt, wenn wir mal ehrlich sind, wie oft ist es so, dass wir entweder, wie der Thomas gesagt hat, erstmal gar nicht auf die Idee kommen zu beten, oder wir haben ein Anliegen, wo wir mal irgendwie, keine Ahnung, im Hauskreis oder sonst wo mal schnell einmal dafür gebetet haben und dann irgendwann gucken wir zurück und sagen, naja, das Gebet hat ja auch nichts gebracht. Jetzt, was hat dieses Thema Gebet und Ausdauer im Gebet mit Freude zu tun? Das klingt jetzt erstmal nicht so super begeisternd. Aber es gibt dort einen Zusammenhang zwischen dieser Ausdauer und der Freude im Gebet. Und lasst mich das mit einer Geschichte deutlich machen, worum es da geht. Hier der Thomas, der heute moderiert, der hat vor 1-2 Jahren, wann hat der Thomas seinen 30. gefeiert? Letztes Jahr? Auf alle Fälle, genau. Thomas hat irgendwann mal seinen 30. gefeiert und Thomas hat einen guten Freund, der ist Schmied, hat eine eigene Schmiede und er hat auf dem Werkstattgelände, dort hat er seinen Geburtstag gefeiert, weil eben Platz war. Und ein so ein Party-Gag auf dieser Geburtstagsfeier war, dass die Gäste auch mal, wenn sie das wollten, einen Nagel oder irgendwas schmieden konnten. Der hat seine Schmiede angeworfen, hat dann dort hier das heiße Eisen rausgeholt und dann durfte sie dort den Schmiedehammer schwingen und dich da einfach mal ausprobieren, was natürlich eine ziemlich coole Sache ist, weil wann hast du so als Normalmensch schon mal die Gelegenheit, hier irgendwie so Herr der Ringe mäßig da, also ein Schwert ist es nicht geworden, aber genau. Jetzt worauf will ich raus? Wenn du das nicht gewohnt bist, irgendwie auch nur 10 Minuten am Stück so einen Schmiedehammer zu schwingen oder sonst halt irgendwie körperlich zu arbeiten, dass du wirklich die Muskeln dafür hast und das Training, dann ist das eine ganz schön mühsame Geschichte, hier 10 Minuten dazustehen und auf dieses Stück Eisen hier einzuhämmern. Und du spürst es auch am nächsten Tag noch relativ deutlich, was du da gestern gemacht hast. Wo bin ich? Genau. Umgekehrt denke ich, für diesen Freund von Thomas, den Schmied, ist es mit Sicherheit überhaupt keine Herausforderung, mal eben so einen Nagel zu schmieden. Der macht das jeden Tag. Dem tut es wahrscheinlich erstmal nicht an der Schulter weh und der merkt es auch am nächsten Tag nicht. Und was ich für mich selber einfach entdeckt habe bei diesem ganzen Thema Gebet und Ausdauer im Gebet ist, dass eben dort genau das Gleiche gilt wie bei allen anderen Themen, die mit Ausdauer zu tun haben. Alles, was mit Ausdauer zu tun hat, ist mühsam, wenn du das erste Mal machst. Und alles, was mit Ausdauer zu tun hat, bleibt mühsam, wenn du es einfach mal sporadisch machst, alle paar Wochen, alle paar Monate. Aber inzwischen ist es so, dass ich selber ganz persönlich, so je nach Woche, also es vergeht eigentlich keine Woche, wo ich nicht mindestens mich 2-mal mit Leuten zum Beten treffe. Es gibt einzelne Wochen, in denen ich mich teilweise 5- oder 6-mal mit anderen Leuten zum Beten treffe. Und ich merke einfach inzwischen, dieses Mühsame beim Gebet ist für mich eigentlich ja verschwunden, kann ich sagen. Ich meine, ich bete nicht 3-4 Stunden am Stück, normalerweise nicht, aber ich merke zum Beispiel, inzwischen kriege ich das durchaus mal hin, beim Wächtergebet eine Stunde zu beten, sogar wenn ich allein bin, hätte ich mir vor 20 Jahren noch gar nicht vorstellen können, was machst du da eine ganze Stunde? Inzwischen kriege ich das hin. Und ich merke auch, für mich ist es irgendwie keine Mühe, wenn ich, keine Ahnung, am Freitag da sitze und sage, naja, heute Abend ist wieder Gemeindegebet, ach, das ist der 5. Gebetstermin in dieser Woche, das ist nichts, wo ich denke, kann ich da nicht auch mal zu Hause bleiben, sondern es macht mir keine Mühe, auch das 5. Mal in der Woche zum Gebetstreffen zu gehen. Also beim Thema regelmäßigen Gebet habe ich einfach folgenden Schatz entdeckt für mich selber. Früher war ich der Überzeugung, dass Gebet wichtig ist, aber ich habe empfunden, dass es was Mühsames ist. Und das ist einfach eine ätzende Kombination, eine wichtige Sache, die aber echt mühsam ist. Heute glaube ich immer noch, dass Gebet wirklich wichtig ist, aber ich merke einfach, das ist was mir vor allem Freude macht. Und diese Kombination, kann ich euch sagen, die fühlt sich deutlich besser an. Eine wirklich wichtige Sache, die dir Freude macht, wenn du sie tust. Ein Schatz, den ich entdeckt habe im Zusammenhang mit regelmäßigem Gebet, das Mühsame ist für mich da wirklich auch ein ganzes Stück weit verschwunden. Und wohlgemerkt, ich bin mir natürlich im Klaren darüber, dass lang nicht jeder von uns die Möglichkeit hat, 5-mal die Woche zu irgendwelchen Gebetstreffen zu gehen. Und je nach Lebenssituation kann schon ein Treffen in der Woche mehr als Herausforderung genug sein. Also das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist einfach nur, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Regelmäßigkeit, mit der wir uns wirklich auch darauf einlassen, mit anderen zusammen zu beten, und diesem Empfinden, ob das mühsam ist oder ob das eben keine mühsame Geschichte ist. Also Fazit, ich habe die letzten 9 Jahre, auch schon ein Stück davor, habe ich im Zusammenhang mit Gebet 3 Schätze entdeckt, die bei mir wirklich eine Freude und eine Leidenschaft für Gebet geweckt haben, die ich früher für mich selber so nicht gekannt habe. Das erste ist, dass ich gemerkt habe, Gott bewirkt, dass ich Gottes Sicht bekomme auf mein Leben, auf mein Umfeld, auf die Herausforderungen, in denen ich stehe, und das tut mir einfach richtig gut. Der zweite Schatz, den ich entdeckt habe, ist, Gebet ist ein Werkzeug, das wir mit Autorität und Vollmacht einsetzen dürfen, und dann ist es immer noch keine Zauberformel, wo ich auf den Knopf drücke und dann wird das Gebet erhört. Aber ich merke, das ist ein spürbarer Unterschied, wenn ich auf so eine Art bete, und das ist einfach was Spannendes. Spannend genug, dass ich mich gern mit Gebet beschäftige. Und das dritte ist, ich merke einfach, wenn ich regelmäßig bete, dann verliert sich für mich so irgendwie dieses Gefühl, dass Gebet eine mühsame Sache ist, weil ich irgendwie, ja, keine Ahnung, weil ich empfinde, ich gewinne dadurch auch eine Ausdauer im Gebet, die dieses Ermüdende so ein Stück weit wegnimmt. Und wie ich es am Anfang gesagt habe, wenn dir es vielleicht so geht, dass du sagst, ich finde Gebet echt auch eine ganz schön mühsame Sache, dann hoffe ich einfach, dass es dir vielleicht auch so ein bisschen Lust macht, dich da einfach nochmal neu auch auf das Thema Gebet einzulassen. Zum Beispiel im Rahmen von den Gebetstreffen, die wir in der Gemeinde hier auch haben, findest du auch alle Infos auf der Homepage dazu. Da einfach auch ganz herzliche Einladung, in dem Rahmen zusammen mit anderen zu beten. Und damit komme ich eigentlich auch schon zum letzten Punkt meiner Predigt. So einen Aspekt habe ich noch, den ich ganz gern beleuchten möchte, aber wir sind auf der Zielgeraden. Es gibt ja ganz verschiedene Gebetstreffen. Gerade in so einer Großstadt wie Dresden gibt es Gott sei Dank ganz viele verschiedene Gebetstreffen. Es gibt manche Gebetstreffen innerhalb von Gemeinden, es gibt manche Gebetstreffen, die übergemeindlich sind. Was ich immer noch mal so erlebe, wenn ich mit Leuten im Gespräch bin, ist, dass dann Leute so sagen, so, naja, am Ende des Tages ist es ja wurscht, wohin du zum Beten gehst, weil es ist ja alles Reich Gottes, und wenn die Erweckung kommt, ist auch nicht wichtig, ob die Leute jetzt in die Vineyard oder ins Kraftwerk oder in die Landeskirche oder sonst irgendwo hingehen. Und das ist wahr. Und mir ist es auch ganz wichtig, sowohl solche gemeindlichen Geschichten als auch solche übergemeindlichen Geschichten sind beide richtig und wichtig und gut. Und ich habe überhaupt keine ablehnende Haltung, wenn es irgendwie um übergemeindliche Gebetstreffen geht. Also versteht mich da bitte ganz richtig. Aber ein Punkt, der mir wichtig ist, ist, es ist nicht wurscht, ob es in der Gemeinde Gebet gibt oder nicht. Und das hat auch was mit diesen drei Schätzen zu tun, über die ich in der letzten halben Stunde gesprochen habe. Wenn wir uns in der Gemeinde treffen, um zu beten, auch für die Gemeinde zu beten, neben vielen anderen Sachen, dann werden wir mehr und mehr Gottes Sicht bekommen für unsere Gemeinde. Wir werden Gottes Sicht bekommen für Herausforderungen, in denen wir als Gemeinde stehen, für Lösungen für diese Herausforderungen. Wir werden Gottes Sicht bekommen für das Umfeld, in dem wir als Gemeinde reingestellt sind. Und es ist nicht wurscht, ob wir als Gemeinde Gottes Sicht auf uns haben oder ob wir sie nicht haben. Wenn wir als Leute, die zur Gemeinde gehören, uns treffen, um zu beten, unter anderem für unsere Gemeinde, dann hat einfach niemand so viel Autorität vor Gott für diese Gemeinde einzutreten, als wir, die wir Teil dieser Gemeinde sind. Und das ist wirklich meine Erfahrung. Ich habe es ja davon erzählt, es ist nicht wurscht, ob wir auf diese Art und Weise beten. Was wir damals im Hinblick auf diesen Hauskreis erlebt haben, ist geistlich gesehen genau das gleiche Prinzip, was wir eben in der Gemeinde erleben oder nicht erleben. Es ist nicht wurscht, ob wir auf diese Art und Weise als Leute aus der Gemeinde für die Gemeinde eintreten. Und schließlich, wenn wir als Gemeinde uns treffen, um zu beten, auch für die Gemeinde, dann ist, glaube ich, eine Folge auch wirklich, dass unsere Ausdauer zunimmt, und zwar nicht nur für das Gebet an sich, sondern auch unsere Ausdauer für die Themen, für die wir dort beten. Und zum Beispiel im Hinblick auf unsere Gemeindevision ist es schlicht und ergreifend nicht wurscht, ob wir eine Ausdauer haben und sagen, hey, lass uns da dranbleiben, das ist es wert, oder ob wir bewusst oder unbewusst nach einem halben Jahr sagen, so, naja, was jetzt bis jetzt nicht geworden ist, lass mal lieber was anderes machen. Und in dem Sinne, hey, seid wirklich ermutigt, euch übergemeindlich zu treffen. Das ist super gut, da ist Segen drauf, da sind andere Arten von Autorität damit verbunden, wenn Christen sagen, wir kommen zusammen, egal was bei uns über der Tür steht, und treten ein für diese Stadt. Jede Ermutigung dazu. Aber lasst uns auch wirklich immer wieder zusammenkommen und wirklich als Leute aus unserer Gemeinde, für unsere Gemeinde und die Leute in der Gemeinde zu beten, weil das, glaube ich, wirklich was Wichtiges ist und weil es nicht wurscht ist, ob wir das tun oder nicht tun. In dem Sinne, wie gesagt, ich hoffe einfach, euch da auch ein bisschen zu ermutigen, ein bisschen zu motivieren. Wann es Gelegenheiten gibt, hier in der Gemeinde zu beten, findet ihr, wie gesagt, auf der Homepage. Wir werden jetzt gleich in einem anderen Rahmen anbieten, füreinander zu beten, nämlich in der Segnungszeit. Die Band wird jetzt gleich beziehungsweise der Nathanael, Fritz ist auch da, wird jetzt einfach nochmal ein kurzes Lied spielen. In der Zeit kannst du einfach vielleicht das auch nochmal vor Gott bewegen, so, wenn du das möchtest. Und danach ist das Angebot, für sich beten zu lassen. Da wird dann aber der Thomas auch nochmal was dazu sagen. Wenn er da ist, ist der Thomas da? Ja.